This ball is on its way, crushed and gone. Second net job, Julio.
Albert hits one a ton. Deep left. It is gone. 695.
Drew deep to left field. There it goes. See ya. Up for grabs. There's his walk-off home run.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bases Loaded Nummer 40. Ich habe mich informiert und weiß daher, dass wir die 40. Folge jetzt haben und begrüße auch Markus aus dem Corona-Epizentrum.
Danke, danke, danke.
Heute ohne Matze. Matze ist beim AHA-Training. Der kann heute nicht. Heute ist ja außerplanmäßige Aufnahme. Oder sagen wir mal, die Hauptfolge haben wir heute jetzt Mittwoch gemacht, weil eben gestern das WBC-Finale war und wir mit der Folge heute dann das WBC auch final abschließen und nächste Woche uns dann wieder mit der MLB, dem Spring Training und natürlich auch einem Preview auf die Saison widmen. Das Finale gestern war ein toller Abschluss. Wir sprechen später nochmal genauer über das Finale und ja, wollen es jetzt erstmal nochmal so ein bisschen die letzte Woche beziehungsweise allgemein das Turnier nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Von meiner Seite aus muss ich ehrlich sagen, ist der erste WBC, den ich aktiv verfolgt habe und ich glaube auch wahrscheinlich mit am intensivsten. Also ich habe fast jedes Spiel gefühlt geguckt. Gerade dann ab dem Viertelfinale jedes Spiel mir reingezogen. Gestern auch nochmal den Sacrifice gemacht und nur 3 Stunden gepennt. Aber mir das ganze Finale angeschaut, inklusive Postgame-Show mit Big Papi Alex Rodriguez und dem anderen Vogel von Fox Sports One. ich würde mal einfach allgemein sagen, das war ein geiles Turnier, oder Markus? Es hat unfassbar Bock gemacht von Tag 1 weg bis zur letzten Sekunde.
Ja, ich fand vor allem, also wir müssen ja auch überlegen, dass das ja eigentlich 2021 stattfinden sollte. Und dadurch, dass jetzt mit Corona und allem halt erst 2 Jahre später gespielt werden konnte, so ein bisschen, ja, 6 Jahre kein WBC waren, ne? Und das hat, glaube ich, die Spannung. Also ich habe mich so auf dieses Turnier gefreut, habe leider nicht so viele Spiele gucken können wie du jetzt. Aber ich habe mir trotzdem natürlich das ein oder andere angucken können, jetzt auch während Corona immer tagsüber gepennt und dann nachts halt irgendwie versucht, noch 1-2 Stunden wach zu bleiben. Aber es war einfach ein geiles Turnier und ich habe aber auch nichts anderes erwartet, muss ich ehrlich sein.
Ja, man hat natürlich aufgrund der Star Power in vielen, vielen Mannschaften konnte man natürlich schon absehen, dass auf jeden Fall qualitativ guter Baseball gespielt wird. Aber ich fand es super geil zu sehen, wie die Jungs so gebrannt haben für ihr Land, auch für das Land, das sie sich entschieden haben zu spielen, weil ja auch, muss man ja auch dazu sagen, viele die Wahl hatten, sage ich mal, was weiß ich, gerade bei den Niederlanden oder bei Italien, Venezuela, Puerto Rico, wenn man da mal einen Marcus Stroman nimmt, der 2017 MVP geworden ist, aber noch für die USA gespielt hat, sich jetzt entschieden hat, für Puerto Rico zu spielen, finde ich total spannend. Im Fußball ist es ja so, dass wenn du einmal für die A-Nationalmannschaft von einem Land gespielt hast, darfst du für keine andere Nation mehr spielen.
Ah, okay, das ist auch die ganze Boateng-Sache und sowas, ne? Kevin Prince und Jerome, also die mussten sich irgendwann mal entscheiden, wo sie spielen wollen. Oder
genau.
Gareth Bale oder sowas, ne? Ja, ja.
Nee, der ist Waliser durch und durch. Der hat immer schon für Wales gespielt.
Aber der hätte sich doch damals aussuchen können, auch für England zu spielen.
Boah, gute Frage. Das kann sein, das habe ich nicht mitbekommen. Aber das, in Deutschland hast du es immer wieder jetzt aktuell Jamal Musiala von Bayern, der ja seine Mom oder sogar beide Eltern, bin mir jetzt gar nicht sicher, aus England und er ja auch in England durch den Nachwuchs gegangen ist und dann zu Bayern gewechselt ist, aber auch einen deutschen Pass hat. Ich glaube, weil der Papa deutsch ist, aber nagel mich nicht fest. Da war es auch so. Der hat sich halt dann, du kannst in der Jugendmannschaft kannst du theoretisch in 5 verschiedenen Nationen spielen, ist völlig egal. Sobald du eine Sekunde dann in der A-Nationalmannschaft gespielt hast, wirklich, dann gibt es kein Zurück mehr. Und das ist halt der Unterschied, ne? Dass du
ja, ich weiß gar nicht, wie das, also WBC ist natürlich nochmal eine Sache, aber ich müsste mal rausfinden, wie das für uns als bei einer Europameisterschaft oder sowas ist, ob ich jetzt, wenn meine Mutter, keine Ahnung, meine Mutter Italienerin wäre, ob ich dann nach 3 Jahren auf einmal für Italien spielen könnte oder ob das ähnlich wie beim Fußball ist. Ich erkundige mich,
beim Hand, Bescheid. Ja, beim Handball gibt es zum Beispiel auch da so ein bisschen. Glaube ich aber, ja, um zurückzukommen zum WBC, es fing ja an mit 4 verschiedenen Spielorten in Chinese Taipei, in Tokio, Phoenix, Arizona und in Miami. Und ich fand die Gruppenphasen schon super spannend, da schon einige Überraschungen drin gewesen. Die Niederlande, die ich in Gruppe A, hätte ich gesagt, die gewinnt das Ding. Aber Gruppe A war ja die Todesgruppe, sage ich mal, von dem. Da war es halt, da kam es halt dann echt zum Tiebreaker und da war halt dann echt Glück dabei. Und so ist halt Italien ins Viertelfinale gekommen, zusammen mit Kuba. Und in der Gruppe B Japan alles gewonnen und Australien dann als Gruppenzweiter.
Da war ich echt überrascht, dass Australien da in der Gruppe 3-1, ne? 3 Siege, eine Niederlage.
Ja, die Südkoreaner waren da so ein bisschen enttäuschend. In der Gruppe da hatte man sich, glaube ich, eher mehr von denen erhofft, aber so ist das. Es ist halt, gell, man muss auch sagen, dieses Turnier ist natürlich, weil du halt nur ein Spiel immer hast. Somit hast du halt viel mehr auch Tagesform mit drin. Liest du die Pitches gut oder siehst du sie gut? Pitch-Guessing ist ja auch ein Riesenthema. Ist ja auch einfach, musst du ja auch zum Teil machen. Du musst ja ein Gefühl dafür haben, ey, was wirft der jetzt? Natürlich auch ein bisschen Pitch-Count abhängig, denke ich. Und dann ja, ist es natürlich, deswegen finde ich es halt auch gut, dass man in der Major League 162 Spiele hat und auch in der Postseason dann eben Serien und nicht nur ein Spiel. Das ist schon grundsätzlich sinnvoll, aber es ist natürlich dann eben spannend in so einem Turnier, dass es mal nicht so ist und dass du dann eben auch ein Mexiko hast, die sich, was heißt überraschend, für die US-Experten so ein bisschen überraschend durchgesetzt haben. Venezuela hat rasiert in deren Gruppe, das für mich eigentlich die stärkste Gruppe war, weil du Venezuela, Dominikanische Republik und Puerto Rico hattest. War tatsächlich eigentlich per se schon schade, dass die drei in einer Gruppe waren, weil du wusstest, ey, eine Top-Mannschaft wird rausfliegen.
Ja.
Und da war natürlich die Dominikanische Republik eigentlich einer der Top-Favoriten, wenn man auf die Line-Up und auch aufs Pitching guckt. Cy Young-Gewinner Sandy Alcantara und die komplette Line-Up durch.
War eine All-Star-Mannschaft.
Unfassbar. Und ja, die haben halt nicht so executen können. Die waren von vielen Spielern, von dem Rafael Devers kam nichts. Manny Machado hat nicht sein bestes Baseball gespielt. Julio Rodriguez blieb sehr blass. Der Einzige, der nicht blass blieb, war Juan Soto, so, der richtig abgeliefert hat. Und ja, dann ist in der Gruppe war es halt dann so, dass sich Puerto Rico und Venezuela durchgesetzt haben. Und Venezuela Chapeau, die sind 4-0 durch die Gruppe gegangen. Das hat mir richtig gut gefallen, was die gemacht haben. Haben da einen Grind abgeliefert, geiles Pitching, geiles Hitting.
Waren auch mein Favorit, ne? Hatte ich ja von vorn. Also ich war echt enttäuscht, als die verloren haben. Ich habe fest damit gerechnet, dass die es wenigstens ins, oder dass die schon, ich habe schon damit gerechnet, nachdem die in der Gruppe so gut waren, dass die auch ins Finale kommen. Also da war ich da leider war halt ein bisschen enttäuscht am Ende.
Da war halt dann, ja, da hast du halt dann gesehen, ne, in dem Viertelfinale dann, dass wenn die Qualität zum Vorschein kommt von Team USA, dass du dann halt, ja, aber man muss auch sagen, es haben, warte mal, wer war denn das? In einem Gruppenspiel, es war, glaube ich, Venezuela, ne, Schmarrn, wer war denn das? Mexiko? Weiß ich nicht. Aber die Amis hatten immer wieder Probleme. Mit diversen Pitches und Taktiken von Trainern. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Spiel das war. Haben die in jedem Inning einen neuen Pitcher gebracht und USA ist gar nicht damit zurechtgekommen. Und die Taktik haben auch so ein bisschen die Japaner gefahren. Und war auch mit einem Grund, glaube ich, dann, warum sie gewonnen haben. Ja, aber ich glaube, das Turnier, wenn man mal absieht von Japan, die es gewonnen haben, ist der Sieger einfach der Baseball im Allgemeinen und auch die Major League Baseball, die das Turnier im Endeffekt veranstaltet, haben sich einen mega Gefallen damit getan. Also der Baseball hat, glaube ich, niemanden als Fan verloren und sehr viele dazu gewonnen. Und nicht nur, glaube ich, Fans, sondern ich glaube auch, und ich hoffe, dass Spieler, die Emotionen, gerade die großen Spieler oder die Spieler, die in der MLB spielen, dass die diese Emotionen mit rübernehmen in die Saison und auch bei ihren Clubs mehr Emotionen zeigen. Und da noch mehr und dann gesehen haben, so, ey, Gruppendynamik, geile Energy auf dem Platz, sich anfeuern, das ist geil, das macht Bock. Da habe ich die Hoffnung, dass viele haben es natürlich auch gesehen, aber gerade die dann eben wieder zurückkommen, dass die so ein bisschen von dem Hype mitnehmen und dass man da dann merkt, so, ey, das ist jetzt irgendwie eine andere Energy bei vielen Teams.
Ich finde, das hat man auch, also vor allem finde ich bei Ohtani gemerkt. Den Ohtani kennt man ja eigentlich gar nicht so voll mit Emotionen. Und ich würde mich echt mal freuen, den Ohtani und den Trout in richtig wichtigen Spielen in der MLB zu sehen, wenn es irgendwie darum geht, die Playoffs zu clinchen oder natürlich irgendwie irgendeine Championship Series, einfach zu sehen, wie die beiden halt auch unter so richtigem Druck spielen. Das fand ich halt auch interessant. Ich fand, Ohtani hat unter dem Druck besser performt als Trout.
Ne? Ja, eindeutig. Wollte ich jetzt drauf kommen.
Ja, aber die beiden zusammen, das wäre mal geil zu sehen. Weil es gab eine Szene gestern, die ich noch gesehen habe, da hatte Trout einen Strikeout und dann haben die direkt Ohtani gefilmt, halt als Teamkollegen. Und der hat sich so, der war so pumped, also obwohl das ja eigentlich sein Teamkollege ist, aber weil er genau weiß, dass das ist der Spieler, der, wenn er seinen besten Tag hat, einfach alles umdrehen kann. Und das hat man so richtig gesehen, das war nicht so, und ich freue mich, dass der gefailt hat, sondern so, ey, ich freue mich, wir haben den einfach, den besten Spieler der Welt ausgekriegt. So, das fand ich irgendwie so eine geile Emotion, die Ohtani. Aber Ohtani hat sowieso, gerade in den letzten zwei Spielen, einfach den zu sehen, wie gut der im Pitchen ist, wie gut der im Hauen ist, und wie der Baseball einfach liebt, das fand ich ja halt geil.
Voll. Also der hat wirklich da, ja, man hat ihn noch nie so gesehen, ne? Also es ist schon sehr, sehr speziell, sehr, sehr geil zu sehen, war das. Ich habe hier. Der hat auch, also ich meine, Ohtani ist ja schon gefühlt eher ein ruhiger Typ. Dann hat er da eine Rede gehalten, Pre-Game-Speech. Let's stop admiring them. If you admire them, you can't surpass them. We came here to surpass them, to reach the top. For one day, let's throw away our admiration for them and just think about winning. Also, to admire, was heißt das? So, bewundern, ne?
Genau.
Also hört auf, sie zu bewundern für einen Tag, für dieses Spiel. So, wir wissen, wir bewundern die Amis, die MLB, aber heute, wir respektieren sie, aber mehr auch nicht. Und danach können wir sie wieder anhimmeln. Aber für dieses Spiel machen wir das nicht. Und fand ich geile Worte dann auch, dass ja, er da so
Ansage, ne?
Dass er da auch so absteppt und die Leute kriegen das mit und natürlich auch seine Teamkollegen, Franchises und ich hoffe, dass er das so ein bisschen auch rüberbringt nach Anaheim zu den Angels, dass er vielleicht da, ich weiß nicht, ob er schon ein Clubhouse-Leader war, ich glaube, was man immer so ein bisschen gehört hat, ist er so eher für sich.
Es ist aber auch schwer, als Nicht-Amerikaner in einem amerikanischen Sport halt ein Leader zu sein. Ne? Also du hast halt oft, dass die, ich sag jetzt mal so ein, gib mir mal ein Beispiel, so ein, ja, so ein David Ortiz, ja, oder so, nee, so ein David Ortiz als Beispiel. Ne? Der hat halt auch jahrelang gebraucht, bis er dann irgendwann halt der Face of the Franchise geworden ist. Und ich glaube, solange Trout bei den Angels spielt, wird der einfach immer so der Leader bleiben. Der Otani, der kann sich schön zurückhalten, der kann halt, wenn es sein muss, auch mal eine Ansage machen. Aber im Großen und Ganzen übernimmt da, glaube ich, der Trout eher.
Es ist halt jetzt das Ding, dass Otani eigentlich fast größer ist als Trout.
Ja, auf jeden Fall.
Also,
ich habe Trout
also
noch nie
Otani
auf dem Mount-Pitchen
ist,
sehen.
Nee, eben. Und das ist das Ding. Ich meine, Trout ist wahrscheinlich einer der besten Hitter, die wir seit langem gesehen haben. Regular Season-wise, weil in der Postseason haben wir ihn quasi noch nicht gesehen. Und das habe ich mir gestern dann auch gedacht. Trout, naja, das ist schwer genug, einen Baseball zu treffen. Gar keine Frage. Aber Ken Griffey, Derek Jeter, Alex Rodriguez, David Ortiz, Hank Aaron, Babe Ruth, und wie sie alle heißen, haben halt auch in der Postseason gezeigt, dass sie es können unter Druck, wenn sie mussten.
Und teilweise noch besser als in der Regular Season.
Ja, und das hat mir gefehlt bei Mike Trout. Ab dem Viertelfinale kam da nichts mehr.
Aber aber da gab es einen, der mich komplett überzeugt hat, den ich unbedingt jeden Tag in den Playoffs sehen will, und zwar Trey Turner.
Trey Turner ist unfassbar. Der ist, hat jetzt nochmal bestätigt.
Aber nicht damit.
Also Philly Lineup.
Ja.
Kyle Schwarber, Trey Turner, Bryce Harper.
Obwohl gestern, finde ich, hat der Schwarber einen riesen Fehler gemacht, der eventuell so ein bisschen das Spiel hätte umdrehen können. Und das war auf den 3-0 Fastball in den Pop-Up zu hauen.
Ja. Ja.
Und der Kommentator hat noch gesagt, oh, he's probably got the green light. Da habe ich mir gedacht, der Typ hat gerade einen gewalkt, hat 3-1 bei dem davor. Jetzt hat der 3-0 und der hat keinen Fastball, der einfach mit 90 mit der Mitte reingeht, sondern der hat halt schon, der hat einen guten Fastball. Wenn du den nimmst und dann 3-1 bist, bist du immer noch in mindestens genauso einer guten Situation wie 3-0. So, da hast du immer noch deinen Free Hack. Der muss erstmal einen guten Pitch machen. Und wenn der nämlich nicht auf den 3-0 Pitch haut und zwar am Ende gewalkt wird, man hätte Fahrerkette, ne? Aber dann hast du auf einmal Bases Loaded 2 aus. Wer war als nächstes dran? Nach Schwarber in der Lineup? Realmuto?
Ich glaube, nee, Trey Turner.
Ja?
Schwarber war 5. Ja, Schwarber war 5, Turner 6, Realmuto 7.
Ja, dann hast du dir mal eben, du hast dem hardest Hitter, ich fand, also jetzt, wir reden jetzt so ein bisschen von wie ich das von Spieler zu Spieler sehe. Ich finde, du hast so ein bisschen egoistischerweise dem besten Spieler auf dem Feld die Möglichkeit genommen, der Hero zu sein. Also das hört sich jetzt ein bisschen extrem an, aber...
Ja, wenn er es halt fühlt. Und ich meine, der Pitch war eigentlich hittable. Das war ein Fastball voll natürlich. Über die Platte. Also den Kyle Schwarber eigentlich...
Behauen ist schwer. Also
ich dachte mir auch das Gleiche. Und der Kommentator hat es auch gesagt, er hat auf jeden Fall Green Light, wenn er will. Und dann haut er ihn und poppt ihn hoch. Und dann sehe ich die Location, wo der Pitch war, und dachte mir so, kann man hauen. Nur du musst ihn halt dann aus dem Stadion befördern, ne? Und das gab ein paar Situationen ähnlich. Die USA hatte viel mehr Hits. Ja. Die hatten 9-5 Hits.
Ja.
Also, die haben, das Problem war, USA war 0-7 mit Runnern in Scoring Position und haben 9 Leute auf der Base gelassen. Und das ist halt, die haben halt nur 2 Home Runs gehauen. Ansonsten nichts aus dem Spiel. Die Japaner auch ähnlich, aber mit dieser Lineup, und dann haben die ein paar Fehler gemacht, hatten 2-3 Mal kein Aus, Läufer auf 1 und 2, dann irgendwie einen blöden Strikeout oder Pop-Up und dann in Double Play rein. Im 9. genauso.
Ja.
Im 9. Inning, Jeff McNeil ein Walk, Mookie ein Hit. Na, Schmarrn. Mullins nimmt den Walk, Jeff McNeil nimmt den Walk und dann kommt Mookie.
Ja.
Und Mookie, na, Schmarrn. Das war 2 Innings vorher. Nur Jeff McNeil nimmt den Walk. Dann hast du keinen aus, einer auf Base. Und Mookie haut ins Double Play. Und dann waren 2 aus und Mike Trout war da. Das ist halt, und da möchte ich gerne mal ein bisschen grundsätzlich auf die Taktik eingehen von den USA, weil es da ein paar Sachen gab, die mich gestört haben und die ich fragwürdig finde. Angefangen bei der Batting Order, / Aufstellung. Kyle Tucker hatte ein Bombenviertelfinale. Super Gruppenphase. Das sah mega gut aus. Der Dude hat World Series gespielt, mehrmals schon, und hat sie gewonnen. Ist eine Maschine an der Platte, ist ein Houston Astros Spieler. Und die sind nasty. Die sind nasty, weil die sind clever. Die sind geduldig. Und dem Tucker ist auch egal, ob er ein Lefty-Lefty-Matchup hat oder Righty-Lefty, das juckt den nicht. Der ist so kaltschnäuzig. Und das hat man auch gesehen in der Postseason, das hat man auch gesehen, der hat im Viertelfinale gegen Venezuela einen Homerun, einen Double und einen Single gehauen. Nicht so schlecht, ne? 3-4. Und der spielt im Halbfinale nicht okay, sag ich noch, mein Gott, gegen Kuba. Die sind natürlich ein bisschen schlechter gewesen. Aber warum hole ich den dann nicht wieder rein oder lasse ihn drin? Weil das ist für mich eine Bank. Das ist für mich ein Spieler, der muss spielen. Der hat World Series Erfahrung. Und das ist ein World Series Game 7.
Ja, sehe ich auch so.
Genauso, warum stellst du einen Tim Anderson und nicht einen Jeff McNeil? Jeff McNeil ist eine On-Base-Maschine. Und genau das hätten die gebraucht. Viel mehr On-Base-Leute. Und der kann auf der 2 spielen, Jeff McNeil. Easy, ja. Weil er das ganze Jahr macht. Und er ist der Batting Champ.
Also du hast gesehen? Der hat die höchste Batting Average, ne? Aber Tim Anderson haut mehr Bomben.
Das ist halt die Frage.
Und das ist in so einem Spiel halt, weil jeder ein Run kann entscheiden, dann nehme ich mir lieber den Big Hit, gerade als USA, wenn du die Möglichkeit hast. Nimm mir einen Tim Anderson, der, ja, wie du schon sagst, und Jeff McNeil kriegt dann zwar seinen Single, aber dann haut der Nächste in Double Play. Oder du nimmst dir Tim Anderson, der eventuell einen Ball über den Zaun haut. Also das heißt nicht, dass Jeff McNeil einen Ball nicht über den Zaun hauen kann, aber ne, Tim Anderson wahrscheinlich eher.
Das ist halt, finde ich, die Taktik, die mir so ein bisschen nicht einhergeht, weil du... Weil das ein anderes Spiel ist.
Hat USA versucht, einmal ein Band zu legen und einen Läufer von 1 nach 2 zu banden?
Die haben weder geklaut, die hatten Bobby Wood Jr. in den letzten beiden Spielen als Pinchrunner und der klaut nicht. Der ist einer der schnellsten Spieler der Liga. Trey Turner, schickt ihn auf die zweite, meine Fresse. Im 9.
Ja, ich wollte gerade sagen, Trey Turner konnte nicht klauen, weil er immer eine Bombe gehauen hat.
Ja, aber im 9. Jeff McNeil Walk, den nimmt er sofort raus, macht Bobby Wood Jr. rein. Junge, lass den klauen. Geht
Ja.
um alles. Du kannst da nicht in dem, ich nehme lieber einen aus, wenn er ihn auswirft, wirft den aus, meine Fresse. Ich fand's krass, weil dann haut er ins Double Play und das ist tot. Das ist tot. Der Lead of Walk. Du bist voll. Der Jeff McNeil war pumped.
Ja,
Und die
klar.
waren alle, das war, ich dachte so, yo, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Und dann Bobby Witt, Junge, lass den klauen. Der muss den Ball erstmal auf die 2 werfen. Das ist viel leichter zu klauen, weil du musst einfach nur laufen und sliden. Die Japaner müssen erstmal. Die haben nicht viel Pick-off gemacht, nämlich.
Und wie viele Bälle hat Japan in den Dreck geworfen, ne? Die ihre ganzen Splitter und sowas. Also
Ja,
eigentlich.
richtig.
Die haben
Ich habe.
mehr Offspeed geworfen oder mehr Splitter geworfen als Fastballs. Also ja, das
Ja,
stimmt schon.
ich. Also dieser. Ja, die Spielweise fand ich ein bisschen schwierig und auch den Approach von vielen. Es war nicht so ein. Bei den Japanern. Hast du genau gesehen, was wollen sie machen? Klar, wenn ein Ball klar über die Platte geht, versuchen den in den Himmel zu jagen. Gar keine Frage. Aber die Japaner, wenig Strikeouts, viel Contact und klar, die haben auch 2 Home Runs gehauen. Ne, schmarrn, einen und die anderen 2 waren Runs.
Ja. Wir haben den Tag
Aber
davor zwei gehauen.
genau,
Ja.
genau. Aber trotzdem, so ein bisschen, Big Papi hat gesagt, they don't play the analytics baseball like it gets played in the MLB. So viel Small Ball. Viel
Ja,
mehr
mit
Small Ball. Und
Ja, und auch, ich glaube, das, was er damit meint, ist das ganze Shiften und so, also dieses extreme Shiften und sowas. Die Japaner, die spielen halt, ja, die spielen anderes Baseball. Die spielen ich habe ja auch schon mal gegen Japan gespielt, auch gegen Südkorea und Taiwan und sowas mit der Nationalmannschaft. Du merkst einfach, dass da ist kein Egoismus drin. Da geht es darum, auf Base zu kommen, da geht es darum, den in Scoring Position zu kriegen und da geht es darum, den Run zu scoren. Und wenn einer mal in den Ball läuft und den über den Zaun haut, dann ist das für die ein Bonus. Die können das alle, aber wie du schon sagst, so wenn der Ball Mitte ist und du die Möglichkeit hast, das zu machen, dann machen die das. Aber die finden es viel geiler, einen Pitch, der oben außen ist, einfach nach Left Field zu slappen als Lefty. Weißt du, weil
Ja.
dann fängt es an. Jetzt muss die Defense sich bewegen. Zack, dann bande ich den nächsten rüber. Jetzt hab ich einen Läufer auf 2 mit einem aus und wie du eben sagtest, die striken nicht oft aus. Dann haue ich einen hohen Chopper oder ich slappe einen Ball ins Right Field, dann habe ich vielleicht einen Tag, da habe auf einmal einen Läufer an 3. So, die Amis, die gehen eher so, jeder Schwung geht auf den, ich will den Ball so fester hauen, wie ich kann.
Ja,
Das heißt, so ein Arenado war
das.
vielleicht der Einzige, der das nicht gemacht hat, der halt, wo du gesehen hast, ey, der hat einen Change-up the other way, hat der einfach, das war so ein geiles Video im Halbfinale, wo der den so
Ja,
ins
wo ein
Right Field
Kopf
haut,
runter
ne?
und
Genau,
ja.
und so. Und das ist halt so eher wie die Japaner spielen und die Amis. Der Trout hat 2-1 auf dem Splitter so einen Schwung genommen. Hätte den getroffen, wäre der 500 Fuß geflogen. Aber er hat halt einfach mal einen Fuß daneben gesprungen, ne?
Das ist es und das, weil darauf wollte ich dann eben auch hinaus. Sehr ungeduldig waren die zum Teil. Es gab Sequenzen, wo sie sehr geduldig ein paar Spieler geduldig den Count geworkt haben. Ein Trey Turner, der gerne Count worked, der das gut macht. Ein Arenado, der das gut macht. Du hast ja auch einen Jeff McNeil, die das gut machen. Wer war noch? Ein bisschen Cedric Mullins, aber
Goldschmidt
dann hast du halt.
normalerweise.
Goldie war ganz schwach. Die könnte
Aber
mir
normalerweise,
überhaupt
ne,
nicht
der ist halt
gefallen.
jemand, der normalerweise halt auf seinen Pitch wartet.
Ja, und der kam nie. Also der hat auf die Splitter geschwungen und hat sie nicht getroffen. Also ganz. Also da würde ich dich gerne mal fragen. Oder da ist es, glaube ich, auch so, der Unterschied zu Japan und zu Amerika, in Japan, wenn die das gesehen hätten wahrscheinlich und der hätte gewusst, ey, ich habe da einen anderen, bei dem würde es wahrscheinlich besser laufen, ich nehme den runter. Der Mark DeRosa hätte niemals Goldie runtergenommen und hätte einfach gesagt, so, Peter Alonso, mach.
Das ist schwer.
Im Final At-Bat, weißt du, was ich im Final At-Bat, wäre ein Monster, ein Killer-Move gewesen. Kannst du wahrscheinlich nicht machen, aber einfach um den Otani draus zu bringen, einfach um Verwirrung zu stiften, Trout raus, Tucker rein. Was meinst du, was da los gewesen wäre? Natürlich, wenn es nicht funktioniert, dann wirst du getötet.
Das ist es.
Aber jetzt stell mal vor, das hätte funktioniert. Der Otani hätte, oh scheiße, ja okay, jetzt habe ich Lefty-Righty-Matchup. Weißt du, das war ja schon so ein Trout gegen ihn und so. Und wenn du den dann einfach wegnimmst, ist so, ist mir scheißegal. Ich habe gerade das Gefühl, Trout hat das ganze Spiel nichts getroffen. Ich verändere jetzt was.
Ja.
Weil es geht mir ums große Ganze.
Okay. Du hast ja eben gefragt, ob Japan das eher machen würde. Nein, weil im Halbfinale der Nummer 4 Hitter von Japan, der Reigning MVP, genauso wie Goldschmidt in der MLB der Reigning MVP war, hat auch die ersten drei At-Bats ausgesehen wie ein Volldepp und haut dann halt einen Walk-Off-Double. Ne? Also wir reden halt, ne, das ist, ich glaube, das kannst du so gar nicht verallgemeinern. Das ist,
Ich habe mir das während dem Spiel gestern halt gedacht, weil mich das ein bisschen gestört hat. Oder beziehungsweise, weil ich dann gesehen habe, dass ein Jeff McNeil 2 Walks zieht. Und ich fand das super wichtig, ein super wichtiges Signal, weil die japanischen Pitcher hatten es super einfach. Die haben super schnell immer 2 Outs bekommen. Und dann waren immer so 2-Out-Hits, vielleicht mal dann so Back-to-Back-Hits, aber dann war es wieder vorbei. Dann war wieder ein Line-Out oder ein Strike-Out. Und die hatten nie so richtig hast du, klar, wer gestruggelt hat, war Yu Darvish. Sensationelles At-Bat von Kyle Schwarber, unfassbar, so stelle ich mir das vor. Work den verdammten Count, foul Bälle weg. Und dann kam der Pitch. Du musst ja nicht dann eine Bombe hauen, aber wenn dann der Pitch kommt, dann bring ihn ins Spiel, bitte. Bring ihn bitte ins Spiel. Ihr habt doch alle die Qualität. Und das hat mich so ein bisschen aufgeregt, weil das dieses, Jungs, ihr könnt auch anders spielen. Und da habe ich mir, also es hat das ganze Spiel nicht funktioniert. Da muss ich doch als Trainer dann auch erkennen, so, yo, gib den Spielern doch mal was anderes mit. Dann sagt, ey, ist egal, wer du jetzt bist, ob du ein Mookie bist oder ein Trout. Trout hat das letzte At-Bat war stark von Trout. Es war ein Full Count. Keine Frage, es war jetzt nicht 0-2, ein Strikeout und auf Wiedersehen. Aber es waren halt viele, viele Dinger. JT Realmuto oder ein Mookie dann auch im 9.
Ich kann
bei 0-1 dann so einen blöden Pitch auch genommen, wo ich mir denke, so, yo, work doch mal, lass den doch mal werfen, lass ihn doch einen scheiß Fehler machen.
Ja.
Bitte.
Wenn ich aus dem Spiel so ein bisschen ein Fazit, vor allem umso mehr du darüber erzählst, umso mehr kann ich mir da irgendwie eine Meinung zu bilden. USA hat gespielt wie World Series Game 1 und Japan hat gespielt wie World Series Game 7. So, USA hat ne, nicht so den besten Approach gehabt, aber wir haben ja noch 6 Spiele, um zu gewinnen. Und Japan hat gesagt, so, ey, wir machen jetzt alles das, was wir machen können, um dieses Spiel zu gewinnen, weil danach gibt es keins mehr.
Ja. Es ist mir ein Rätsel. Also, du hast einen Mark DeRosa, du hast einen Ken Griffey Jr. Und entweder haben die Jungs den Ball nicht gut gesehen, ich weiß es nicht. Ich meine, das ist natürlich auch nasty Pitching, aber irgendwie ist es auch das Gleiche. Jeder, also natürlich hast du Pitcher, die ja von einem anderen Armengel werfen, aber es war klar abzusehen, dass die auf die Amis gehen mit dem Splitter. Dass sie die mit dem Splitter töten wollen.
Auf jeden Fall.
Und da waren viele Swing and Misses, viele Sachen und es einfach zu ungeduldig.
Ja, und wo wir über Pitching reden, ich bin super enttäuscht vom USA der Pitcher Selection, die mitgenommen haben. Die Hälfte der Leute habe ich noch nie gehört. wenn ich ganz ehrlich bin. Und auch einfach von der Qualität. Ne? Also jetzt der Loop zum Beispiel, ja, der ist deceptive und der hat ein paar nasty Würfe gemacht. Aber wenn ich mir die Pitcher, die es für USA geben könnte, angucke, da hätte ich aber andere mitgenommen.
Ja, gut, ein Clayton Kershaw hat kurz vorher abgesagt. Ich weiß auch nicht, was mit dem Verlander zum Beispiel war, ob der keinen Bock hatte.
Scherzer, Verlander, Garrett Cole. Also, wir hätten eine All-Star-Mannschaft, davon sind ja die Hälfte aus den USA.
Ja, also mit. Und na, dann hast du halt einen. Wer hat da angefangen?
Was ist mit Tony Gonsolin?
Der ist verletzt.
Ist er okay?
Warte mal, wer war denn? Ja, also der Bullpen, ich muss sagen, die Devin Williams und Ryan Pressly, top. Haben sie nichts zu Schulden kommen lassen. Fürs 8. und fürs 9. Inning, geiles Duo. Das ist eine gute Selection gewesen in meinen Augen. Aber okay. Gerade die Starting Rotation, also no disrespect, aber Lance Lynn ist ausgelutscht. Ich weiß es gar nicht, hier Merrill Kelly.
Ja.
Jetzt ein Turnier-ERA von 8,31. Also,
Und auch so, wie du sagst, Lance Lynn, ne, das war so einer, ich hatte das Gefühl, hier nochmal zum Abschluss deiner Karriere darfst du nochmal für Team USA spielen. So kam mir, weißt du, so kam mir das ein bisschen vor. Beim Wainwright kann ich das verstehen. Ne, aber Lance Lynn ist irgendwie, keine Ahnung, da habe ich mir auch kurz gedacht, könnte der irgendeinen anderen Sport professionell machen außer Baseball? Vielleicht so schottisches Baumstamm werfen oder sowas.
Sonst ja, irgendwie so. Oder professionelles Jagen im Wald oder irgendwie sowas. Aber nicht, also, ich weiß nicht, lass mich mal überlegen, wen gäbe es denn da noch wie du schon sagst, Scherzer, Verlander, Garrett Cole, dann hast du auch noch so Konsorten wie ein Clay Holmes, der bei den Yankees war, der absolut ekelhaft im Relief ist. Logan Webb, nasty wie die Sau von den Giants. Robbie Ray nicht, aber so ein zum Beispiel George Kirby von den Mariners hatte eine geile Saison.
Ja.
Geil, nasty.
Hier, wie heißt der, der bei den Guardians spielt, der 2020, Bieber.
Shane Bieber.
Shane Bieber.
Tristan McKenzie.
Ja.
You name it. Also, ne? Das war schon jetzt mal eine saftige Anzahl an Pitchern, wo ich sage, die sind alle besser wie alle, die in der Rotation dabei waren. Und wenn halt dann, jetzt stell mal vor, da geht ein Max Scherzer oder ein Garrett Cole oder ein Verlander. Oder du hast die verfügbar. Oder du hast die verfügbar. Und die Japaner, die bringen halt einen Darvish im 8. und einen Otani im 9. Naja, clever. Ja. Clever, dass du Otani nicht im Halbfinale werfen lässt, sondern potentially sagst, ey, Shohei, wir brauchen nicht im Finale und du closed uns das Game. Und das Ding war so geil gescriptet. Es wäre nur noch geiler gescriptet eigentlich, wenn Trout einen Homerun hat. Es wär noch geiler gewesen irgendwie. Aber
nee, weißt du, was ich geil gefunden hätte? Es steht 1-1. Otani haut in seinem letzten At-Bat noch ein Game-Winning-Homerun, damit es 2-1 steht. Und dann geht er raus und wirft im 9. Inning und holt sich den Save. Und er kriegt,
Save.
Da hätte ich mir gedacht, ich habe dir das doch noch geschrieben. Ich meinte doch noch, stell dir mal, also die einzige Möglichkeit, dass Otani über Trey Turner halt der MVP für den BBC wird, ist, wenn er das macht. Und die Hälfte davon hat er geschafft.
Er hat ja auch trotzdem gut gespielt, auch noch gestern gut gehauen. Und ich habe hier seine Stats vom WBC. Batting Average 435, 606 On-Base Percentage, 1345er OPS, 8 RBIs, 9 Runs. Pitching Stats, 9,2 Innings gepitcht, 2 Wins, 1 Save, 1,86 ERA und 0,72 WHIP.
Ja, das ist krass. 0,72 Whip, finde ich, ist da von den ganzen Sachen das Krasseste.
Also Whip Nummer Walks
und Hits per Inning
per Innings pitched. Das heißt, er hat nicht mal einen pro Inning auf die First Base gelassen.
Genau, für alle, die wissen wollen, wie man sich das ausrechnet, ganz easy, wenn ich ein Inning pitche und einen Hit abgebe, dann habe ich eine Whip von 1. Wenn ich ein Inning pitche, einen Hit und einen Walk abgebe, dann habe ich eine Whip von 2. Und dann kannst du halt auf die Innings 9,2 Innings bei einer Whip von 0,72 hat er wahrscheinlich nur ja, 7 Walks oder Hits kombiniert abgegeben in diesen 9,2 Innings.
Jetzt kommt was Neues.
Okay.
Jetzt kommt was Neues. Und zwar dum, dü, 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 Werbung. Pünktlich zur MLB-Saison 2023 macht der Meyer und Meyer Verlag euch startklar für die neue Saison. Mit dem Buch Baseball, alles was man wissen muss, sind Begriffe wie At-Bat, Force Play oder Strike Zone keine Fremdwörter mehr für euch. Das Standardwerk für Baseballfans vermittelt euch die Regeln des Sports und gibt euch spannende Einblicke in die Techniken, Taktiken und Abläufe der MLB, sodass ihr bei der nächsten Baseball Watch Party problemlos mitdiskutieren könnt. Zudem liefert euch das Buch viele unverzichtbare Statistiken und ein über 30 Seiten starkes Baseball-Wörterbuch mit den wichtigsten Begriffen des faszinierenden Sports zum Vertiefen und Nachschlagen. Bestellt jetzt euer persönliches Exemplar über den Link in der Podcast-Beschreibung. Macht euch startklar für die neue Saison. Werbung Ende. Ja, das nur dazu, weil du gerade das so toll gesagt hast mit den Statistiken und das Whip und so nochmal erklärt hast.
Sehr gut.
Habe ich da mal kurz Werbung für das Büchlein gemacht. Ist ein sehr geiles Buch, kann ich nur empfehlen. Gerade wenn ihr da zu den Statistiken Fragen habt und so und zu den Begrifflichkeiten. Top. Super Buch. Und kann ich nur empfehlen. So, zurück zum Thema. Ja, Shohei ist dann auch MVP völlig zurecht geworden.
Ja.
Der wird halt, das war nicht sein letzter MVP irgendwie und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass wir auch bald sehen werden, dass er ein MVP und ein Cy Young im gleichen Jahr gewinnen wird.
Boah, das wäre natürlich ey, weißt du, Triple Crown und Cy Young. Also er, wenn es jemand kann, auch Triple Crown zu gewinnen, ist es ja eigentlich Ohtani. Ne? Ohtani ja. Braucht halt einfach eine Mannschaft, die viel auf Base ist, damit er seine RBIs hochkriegt. Aber der kann die Bomben hauen. Der kann auf jeden Fall die Batting Average von 300 plus hinlegen und kann halt auch eine ERA von unter 2 haben. Also einziger und erster Spieler, den ich kenne, der eine Triple Crown und einen Cy Young gewinnen könnte, muss nicht mal im gleichen Jahr sein, ne? Einfach über seine Karriere. Aber es wäre schon krass.
Also, aber ich sag dir, Cy Young ist nicht unmöglich, weil sein Pitching wird von Jahr zu Jahr besser. Also er ist ja nasty ohne Ende. Muss man einfach, vor allem, weil er jetzt auch wirklich konstant 100 und drüber wirft. Und ja, sein Slider ist ja seine größte Waffe fast eigentlich, der so ekelhaft ist. Dann hat er noch einen Splitter und einen Curveball. Junge, das ist unmenschlich, dieser Typ. Und er kann ja auch dann einfach mal sagen, yo, ich werfe jetzt einen 100 mph Sinker, weil den habe ich im Spiel vorher gesehen.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Da gab es die Sequenz. Ich glaube, es war sogar gegen Clay Holmes.
Ja, da hat er gesagt,
oh. Und dann wirft er ein Spiel später, wirft er einen Sinker, 100. Ja.
Hat er doch gesagt, so. Oh, das ist interessant. So, den probiere ich mal aus. Nächsten Tag 100. Mhm. Ja. Aber ich habe eine andere Frage an dich zu Ohtani. Wenn ich jetzt sage, Shohei Ohtani, kommt dir als erstes Hitting oder als erstes Pitching in den Kopf? Weil ich habe meine Antwort direkt parat.
Ich nicht.
Okay, dadurch, dass ich
mir kommt ja, Genius.
Ja, aber dadurch, dass wir jetzt viel mehr Spiele hintereinander sehen, wo Otani hauen kann und nicht pitcht, habe ich den viel, viel öfter im Kopf, wie er halt haut. Und als der gestern im 9. Inning gepitcht hat, habe ich den so ein bisschen als Hitter gesehen, der gerade richtig gut pitcht. Also es war so ganz, ein ganz, ganz komisches Bild. Weil, ja, keine Ahnung, der hat mich einfach, irgendwie in meinem Kopf hat sich das eingebrannt, dass Otani einfach ein krasser Hitter ist. Und deshalb habe ich den so ein bisschen damit abgestempelt. Ich wollte mal fragen, ob das bei dir auch so ist oder ob du den halt einfach so, wie er ist, als beides siehst.
Ja, würde ich sagen. Ich sehe den einfach als beides. Ich sehe ihn furchtbar gern pitchen, weil ich seine Pitch-Selection mega geil finde. Genauso sehe ich ihn gerne hidden. Und dass er beides kann, auf dem Level und jetzt nicht irgendwie mid-average, sondern top of the pop, ist Chapeau. Und das, was er auch für ein Dude ist, ich meine, er nimmt normalerweise ja kein BP. Er geht ja nur in Batting Cage. Was hat er aber gemacht ab dem Viertelfinale? Er hat immer BP genommen, hat er gesagt, und haut Bomben, um den Gegnern Angst zu machen. Oder so quasi, um sie einzuschüchtern. Hat er halt ein, zwei Runden BP genommen, hat die Dinger ins Third Upper Deck geknallt, beziehungsweise sogar gegen die Videowall im Miami Marlins Stadium, um so quasi ein Zeichen zu setzen. So, yo, Leute, ne? Wenn ich hier angel, läuft mir hier keiner übers Wasser.
Ja, das soll wohl von allem, was ich gehört habe, sehr beeindruckend gewesen sein.
Da haben alle zugeguckt.
Ja.
Wenn der, als der Bibi genau, also weil meine Fresse, der ist, und dann hat Lars Nootbaar hat ja noch gesagt, irgendwie macht da seine Routines und dann irgendwie Game gewesen oder sonst was hat er, und dann danach squattet der noch easy peasy 500 Pounds.
Ja, also da weiß ich nicht, also das sind über 200 Kilo, da weiß ich nicht, ob ich das so glauben kann.
Ich weiß, ich habe Trainingsvideos gesehen.
Ja.
Da hatte er sehr viele Platten auf jeden Fall drauf.
Das, und ist, das schon, ist
schon ein bisschen her. Warte mal. Ich bin gerade auf seiner Seite.
Okay, in der Zeit, wo du gerade guckst, erzähle ich mal, was ich auch geil, was wo wir gerade über Batting Practice reden. Stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit, um Ken Griffey Jr. nochmal zu sehen, wie der BP haut. Und das hatten ja die Amerikaner, ne? Team USA hat nach dem BP, haben die sich hingestellt und Ken Griffey Jr. hat BP genommen und alle standen, die ganze Mannschaft stand um die Turtle hinten und hat dazu geguckt. Da habe ich mir nur gedacht, so, boah, wenn du so als Kind, und das sind ja alle Spieler, die als Kind Ken Griffey Jr. gesehen haben und das einfach das größte Vorbild war, jetzt ist das dein Coach und jetzt siehst du den einfach, wie the kid BP haut. Das muss doch, ey, da musst du doch danach deine Mama oder deinen Papa angerufen haben und gesagt haben, ey, ich habe gerade Ken Griffey Jr. beim BP gesehen. Das muss doch völlig so irre. Geil sein.
Völlig irre. Ich habe das Video gefunden. Er hat pro Seite 5 fette Scheiben drauf.
Ja, okay. Das sind jeweils 45 Pfund, 450 plus Stange, auch nochmal 45. Ja.
Ja, ne?
Kommt hin.
Sind wir wahrscheinlich, 45 Pfund sind 20 Kilo wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, genau.
Ja, also 100, 120 Kilo, wobei das ist eine...
Warte, wie 120? 220.
Wobei wahrscheinlich 230, weil die... Also Squats waren es nicht, das war das hier. Quasi mit der
Ach, Trapper. Deadlifts, ja, Trapper, Deadlifts.
Ja, Trapper. Ja.
Da kann man auf jeden Fall viel machen. Bei Squatten, das will ich sehen.
Er hat auf jeden Fall, Lars Nootbaar hat Squats gesagt und als Otani von den Bad Boys Baseball, die immer diese On-Field-Interviews machen mit den schnellen Fragen, hat er gesagt, dass er so 200 Kilo squat.
Ja, das ist einfach eine Maschine, der Typ.
Also wenn du sein Ass anguckst, der ist unmenschlich, der Typ. Der
jetzt wissen wir, wenn ich sage, woran denkst du, wenn du an Ohtani denkst? Einfach an sein Ass. Nicht an Hitting
oder Pitching. Nein.
Ja, ja.
Nein, aber unfassbar. Also, ja, und ich finde, die haben verdient gewonnen, um da mal jetzt
auf jeden Fall, eindeutig.
Und ja, irgendwie auch, das gibt dem Ganzen, also Trout hat sich ja direkt committed für 2026 und ich hoffe, dass sich viele andere, wer weiß, wen wir in 3 Jahren für Team Amerika dann sehen werden, wer da sich bis dahin etabliert hat, Bobby Witt Jr. vielleicht auf einmal starten wird, weil er in 3 Jahren voll durchdreht, ein Adley Rutschman, der auch Catcher-Potenzial oder DH-Potenzial hat, ich weiß nicht, ob in 3 Jahren Kyle Schwarber noch brauchbar ist.
Der rollt dann zu First Base. Ja.
Cedric Mullins,
Henderson,
Kyle Tucker.
Royals.
Genau, Gunnar Henderson.
Wie heißt er von den Mets? Beatty.
Brad Beatty. Peter Alonso ist auf jeden Fall immer noch dabei, weil er jetzt nicht so alt ist. Tim Turner. Anderson kann ich mir auch vorstellen. Trey Turner safe.
Trey Turner hat natürlich 240 Millionen auf seinem Vertrag. Der wird noch die nächsten 3 WBCs mitspielen.
Der hat noch 15 Jahre Vertrag dann. Pitching-wise wird es dann auch spannend, weil ich sag mal so, ne, guck mal bei den Dodgers, wer da jetzt verletzt ist. Ein Walker Buehler, ein Dustin May, dann hast du noch den Pepio, den Bobby Miller. Lass da mal 3 Jahre vergehen jetzt. Auf einmal hast du da bei den Dodgers 4 Vollgranaten am Start.
Ja, du nimmst einfach die Dodgers Rotation und wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt den Dodger Bullpen und gibst dann einfach ein anderes Trikot. Ja, oder?
Was ist denn zum Beispiel Corbin Burnes? Warum haben die den auch nicht mitgenommen? Super nasty Pitcher, Corbin Burnes. Ja. Verstehe ich auch nicht. Wollten die nicht?
Ich weiß ja nicht, ob die, also ich glaube, die Mannschaften dürfen denen das nicht verbieten, ne? Wenn ich das richtig weiß. Sonst würde doch jemand für 300 Millionen, da würden die Phillies doch sagen, auf keinen Fall. Also ich glaube, dadurch, dass das ein MLB-Turnier ist, will MLB, dass da auch die Spieler mitspielen. Aber ob die jetzt Nein sagen oder ob die vielleicht sagen, hey, ich bin einfach an dem Punkt in meiner Offseason, wo ich noch nicht ready bin, ich habe keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen.
Kann ich mich doch frühzeitig committen und sagen so, ey, okay, ich habe voll Bock da mitzuspielen, ich weiß, wer da alles mitspielt. Alleine, dass sich sehr viele Starspieler frühzeitig committed haben, gerade was Position-Player betrifft, da musst du doch da auch als Pitcher dann sagen, okay, meine Fresse, stelle ich mein Off-Season-Programm um und schaue, dass ich zum WWC schon arbeitsfähig bin. Weil auf der anderen Seite bist du jetzt wettkampfbereit. Du bist richtig wettkampfbereit.
Ja, ja, du gehst jetzt hier für dich in die letzte Woche Spring Training ist wahrscheinlich so ein bisschen, ja, ich spiele hier vor 10.000 Zuschauern. Ich komme nochmal runter, bevor es dann losgeht.
Genau, das ist jetzt nochmal gutes Runterkommen, bevor es dann losgeht. Aber du hast 2 Wochen Vollgas Wettkampferfahrung.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, JP. Ich würde auch gerne Matzes Antwort eigentlich wissen, aber wir haben Antworten ja jetzt.
Für ihn.
Okay, wir haben ja jetzt im WBC gesehen, dass wir halt absolute Vollprofis, 300 Millionen Dollar Verträge haben. Findest du es gut und geil, dass eine Mannschaft wie Tschechien oder Australien oder schieß mich tot, halt irgendwie noch eine Mannschaft, die jetzt nicht die größten Stars hat und das alles Arbeiter sind, findest du das gut, dass die dabei sind? Oder sagst du, 20 Mannschaften sind mir zu viel, ich will lieber the best of the best sehen und nur 12 Mannschaften haben, wo alles Vollprofis sind?
Sowohl als auch. Ich würde mal sagen, zum einen ist es natürlich eine unglaubliche Erfahrung für alle, die keine Vollprofis sind.
Das würde ich natürlich auch sagen.
Für die Tschechen war es eine mega tolle Erfahrung. Für die Italiener, für viele Italiener wahrscheinlich und so weiter, dass du halt gegen auch wirklich geile Spieler spielen kannst und dich messen kannst mit denen einfach. Und du hast es bei jedem Turnier, finde ich. Egal, ob du im Fußball guckst, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, hast du kleinere Teams dabei und größere Teams. Du hast halt im Endeffekt dann in der Gruppenphase, du hast trotzdem Spannung in den Gruppen zum Teil.
Ja, ja,
du hast Überraschungen.
Iran oder Indien oder sowas drin, ne? Und die sind ja nicht auf dem gleichen Level wie England oder so.
Genau, und hier auch. Du hast auf einmal aber dann Italien, die sich fürs Viertelfinale qualifizieren. Und ich finde, 20 Mannschaften ist super überschaubar. Also bei der nächsten WM, Fußball-WM, sollen 46 Mannschaften mitspielen. Ja gut, dass die deutschen Bundesländer sich nicht selbstständig machen, sondern wir spielen jetzt auch noch Stell Saarland und Rheinland-Pfalz und Bayern und Baden-Württemberg. Also wo kommen wir denn da hin? Also 20 Mannschaften ist okay, mehr braucht es aber auch nicht, weil du hast dann auch nicht mehr konkurrenzfähige Mannschaften, mehr oder weniger. Die sollen sich qualifizieren.
Der Grund, warum ich das sage, ist, erzähl weiter.
Also, du hast ja jetzt dann 16 Teams, die qualifiziert sind für den nächsten WBC und 4 offene Quali-Spots. Das finde ich voll in Ordnung. Dann hast du 4 Spots, hast du auch nicht zu viel, da hast du jetzt, dann hast du 16 Teams, die gezeigt haben, sie können competen in dem Wettbewerb und dann hast du 4 freie Plätze für ein Tschechien, für ein Deutschland, für kleinere Nationen, die dann aber vielleicht sagen können, vielleicht packen wir es.
Ja.
Wir haben die Chance. Und das finde ich toll, weil diese Erfahrung ist halt einzigartig. Ne? In einem, gerade für Spieler, die eben nicht Vollprofis sind, die Erfahrung machen zu können, wie ist es als Vollprofi, wie ist es auf dem Niveau? Auch wenn du das Glück hast und dann zum Beispiel mit Japan oder mit USA in der Gruppe zu sein, ja, auf einmal spielst du gegen die Amis, dann siehst du mal, wie die Bälle reinfliegen oder guckst bei denen im BP zu oder whatever, siehst die einfach live, Alter. Geiler aber geht's doch nicht.
Wer sind denn jetzt die 4 Teams, die sich nicht, die raus sind, damit wir für alle...
Die 4 Teams, die raus sind, sind Chinese, Taipei,
China hat ja kein Spiel gewonnen, ne? Sind in jeder, wie hat das jetzt funktioniert? In jeder Gruppe der Letztplatzierte oder wie?
Genau, in jeder Gruppe der 5. Genau, Chinese Taipei, China, Kolumbien und Nicaragua.
Okay.
Nicht qualifiziert.
Das und heißt, das
Israel.
Da muss ich absolut meinen Hut vorziehen, dass die es geschafft haben. Also für viele ist das wahrscheinlich, die haben ja nur ein Spiel gewonnen, aber dadurch, dass die sich jetzt qualifiziert haben, haben wir als Euro, also ich als halt langjähriger Nationalspieler, für mich ist das das Geilste. Jetzt haben wir die beste Mannschaft in diesem Qualifier, ist schon drin. Italien ist drin, Holland ist drin. Das heißt, wir haben jetzt schon 3 europäische Mannschaften. Und das öffnet einfach die Tür, dass noch eine, irgendwann haben wir halt 4 europäische.
Und Großbritannien
ist auch mit drin. Stimmt. Die sind, das heißt, wir haben 5 Länder oder 5 Mannschaften, die halt Europa repräsentieren. Und überleg mal, wie viel das ist dafür, dass der Baseball ja in Europa, du hast in Asien hast du jetzt 4. Ne? Dann hast du in Mittelamerika hast du, glaube ich, 6. Dann hast du Israel, dann hast du in Europa 3, dann hast du in Nordamerika auch 3 gehabt. Also dann wäre Europa.
Nee, du hast 8 Südamerikaner.
8 Südamerikaner. Dann wäre Europa die zweitmeisten Mannschaften.
Ja.
Das wäre verrückt.
Ja.
Natürlich also, cool, wenn dann, ich sage jetzt mal, Spanien und Deutschland oder sowas die Chance hätten, beim nächsten auch noch dabei zu sein. Das wäre schon geil. würde ich mir wünschen, ich weil 2026 will ich auf jeden Fall halt noch voll im auf meinem höchsten Level sein, ne?
Das wäre geil, wenn wir da
dann machen wir einfach,
damit dabei hätten.
Genau, dann machen wir einfach eine Folge während der in der WBC und nicht um die WBC.
Richtig.
Kriegen wir alles hin.
Ich guck mal eben auf die. Boah, die Agenda ist sehr.
Okay, und ich erzähl mal. Achso, ich dachte, du wolltest gucken.
Achso,
nee, erzähl eine ganz kurze. Okay, ich erzähl noch eine ganz kurze Story, was nochmal gestern in dem Spiel Japan gegen USA passiert ist, was mich so richtig beeindruckt hat. Und zwar fange ich mal ein bisschen hinten an und. Der Imanaga, der Starter für die Japaner, mit dem habe ich 2018, weil nicht mit ihm, sondern gegen ihn, habe ich 2018 in Australien gespielt und der war halt einer so der härtesten Gegner vom Pitching her, gegen die wir gespielt haben. Und der hat halt jetzt einfach im Finale 2023 gegen USA in der World Baseball Classics gespielt, hatte eine Situation, wo er gerade einen Hit abgegeben hat, danach noch einen Walk, bei 50.000 Leuten, bei der Atmosphäre, die komplette, ja eigentlich so der komplette Vibe ist gerade, die ganze Energie ist bei Team USA und er hat nach dem letzten Walk einen Ball wiederbekommen, hat sich so selbst mit seinen Händen signalisiert, ey, so komm mal wieder runter, du kannst das, bleib ganz ruhig, hat einmal tief durchgeatmet und hat Mullins dann einfach auf 3 Pitches ausgestrikt. Und da habe ich mir gedacht, so boah, was das für eine Professionalität ist, dass das Spiel nicht viel zu schnell wird, wie jetzt bei Kelly zum Beispiel. Da fand ich, der hat irgendwie einen schlechten Pitch nach dem anderen, der hat überhaupt kein Adjustment gemacht. Und der Typ geht einfach hin, atmet tief durch und sagt, weißt du was, ich bin hier aus dem Grund, ich kann das vor 50.000 Leuten. So, das hat mich als Sportler und dich wahrscheinlich auch irgendwie so, wenn ich in der Situation wäre, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ne? Wenn du jetzt beim Elfmeterschießen zum Beispiel, du bist ein Mbappé, du hast in der 60. Minute schon einen verschossen und jetzt auf einmal musst du den letzten reindrücken. So, ne? Dieses alles ausblenden, durchatmen und machen.
Musst du dafür gemacht sein.
Ja, ne?
Und auch in der Situation den kühlen Kopf haben, dir zu sagen, ja, jetzt komm mal runter, können auch nicht alle. Ich würde nicht sagen, ja. Es können nicht viele, aber die Fähigkeit, dich dann in so einer Situation runterzuholen, in dich zu gehen und zu dir selber zu sprechen, ist sehr wichtig, weil viele das auch nicht können und dann sich da verlieren darin. Und ich bin jemand, Gott sei Dank, ich kann das auch relativ gut, gerade in solchen Situationen, mich da aufs Wesentliche zu besinnen und auf meine Stärken. Deswegen, wie ich sagen, kann ich das relativ gut nachvollziehen, weil ich auch dann in diversen Situationen schon war, in diversen Drucksituationen, wo es um sehr viel ging. Da ist das schon sehr wichtig und hat ja auch dann funktioniert.
Ja. Haben wir noch was?
Ja.
Dann hau raus.
Ganz geiler Stat, finde ich. Kyle Schwarber hat Home Runs in NL Wildcard Game, AL Wildcard Game, National League Division Series Game, AL Division Series Game, National League Championship Series, American League Championship Series, World Series Game, World Baseball Classic Game, World Baseball Classic Title Game.
Das ist schon eine gute Statistik. Würde ich mir genauso, wie du es gerade vorgelesen hast, an der Wand hängen.
Kyle Schwarber ist auch 8 Jahre jetzt in der MLB und in 7 von 8 Jahren hat er an der Postseason teilgenommen.
Ach, ja, der war ja in der Cubs-Ära 2016, ne?
Cups, ja. Der hat ein bisschen Teams gewechselt auch, aber es war tatsächlich nur einmal, wo er nicht in den Playoffs war.
Wann war das? Weißt du das?
Ich glaube, das war mit den Nationals.
Würde hinkommen.
Bevor er zu den Phillies gewechselt ist.
Ah, okay. Boah, ich weiß noch, Kyle Schwarber 2016, als der bei den Cubs groß geworden, also das war so krass. Er und Rizzo zusammen, da hat noch Jake Arrieta, boah, das war schon eine geile Zeit.
Schwarber ist ein geiler Hitter. Schwarber ist auch eigentlich sehr, also um Leadoff zu hitten, finde ich, brauchst du schon auch eine gewisse Geduld, musst die Pitches gut sehen. Und der war immer Leadoff bei den Phillies. Das hat mich sehr beeindruckt und hat es sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Und vor allem so ein untypischer Leadoff, ne? Also wenn, das hört jetzt also ein bisschen gemein an, aber wenn du dir halt einen normalen Leadoff, ich sag jetzt mal so einen Trey Turner als Beispiel, oder du nimmst dir einen Dee Gordon oder sowas, halt Leute, die klein, schnell sind, die einfach nur ein bisschen peppern, die aber nicht so viel Power haben, außer Trey Turner jetzt natürlich. Aber war der nie so der stereotypische Leadoff? Aber hat geklappt.
Weil er halt viel walkt.
Ja.
Er zieht ja mega viele Walks, aber genauso kann er dich halt auch schnell mal 1-0 in Führung bringen mit einer Bombe.
Ich glaube, das ist das. Das muss doch so krass sein, wenn du als Pitcher da stehst und du weißt, ey, das ist so ein ätzendes At-Bat, der kommt wahrscheinlich mit einem Walk auf den Base, baff, haut er dir, steht's 1-0. Und dann hast du den nächsten dran und dann kommt danach ein Bryce Harper und so weiter.
Ja, wird dann nicht besser.
Ja.
Ja, den Stat fand ich noch gut. Wir haben hier noch einen Haufen anderer Stats, die aber eigentlich im Endeffekt Niklas auch alle schon gepostet hat. Einen habe ich noch, den fand ich auch krass. Mike Trout hat 6.174 Plate Appearances in der MLB. Und hat nur in 24 At-Bats von über 6.000, drei Swinging Strikes gemacht. Wo er quasi dreimal geschwungen hat und es ein Strike, also und den Ball nicht getroffen hat und somit dann ein Strikeout war.
Das ist schon eine krasse Statistik. Ich gucke gerade. Das ist schon echt. Also, ich sage jetzt mal nicht, also wir reden jetzt nicht mal einen Foulball dabei oder so, sondern einfach in einem At-Bat dreimal daneben geschwungen, ne?
Ja.
Das nur 24 Mal.
Von über 6.000.
Ja, das ist schon.
Das sind 24 durch 6.174. Verpiss dich.
Das ist 0,00.
Das 0,38%.
Ach, okay. Krass. Kann man mal machen. 10.
Ja, 0,38%. Das ist Wahnsinn.
Das ist aber auch...
Also dieser Mike Trout.
Jetzt muss ich mal sagen, das ist so eine Statistik. Wie kommt jemand da drauf, hinzugehen und das nachzugucken, wie oft der dreimal, also ne, das wäre wie wenn ich jetzt hingehe und sage, als Pitcher, boah, wie viel, Otani, wie viel Mal hat der ein Strikeout gehabt, wo man dreimal daneben geschwungen hat? Das ist so, ich finde das aber geil, dass halt Leute hingehen und sich die Arbeit machen, um so Statistiken rauszuholen. Manche Statistiken sind ein bisschen unnütz, aber sowas ist halt cool, ne?
Was nicht unnütz ist, ist der World Baseball Classic, um da noch mal kurz eindeutig zum Ende hin drauf einzugehen. Das war ein sensationelles Turnier. Finde ich, es war mega Werbung für diesen Sport. Und jeder, der was anderes sagt, sollte sich mal Gedanken machen. Denn das brachte viele Baseballspieler aus aller Welt zusammen. Das hat einen unglaublichen Hype ausgelöst. So viel Positives mit sich gebracht. Natürlich hast du eine Verletzung von Edwin Diaz, aber der Dude hat sich beim Jubeln verletzt. In Jose Altuve bricht sich ein Daumen. Ja gut, Hit by Pitch. Wie oft passiert das im Spring Training? Im Spring Training gab es mehr Verletzungen als im World Baseball Classic. Und weiß ich nicht. Was weiß ich, Aussagen wie das ist totaler Krampf oder das die nehmt Aussage die Presse weg, komplett ohne Aufmerksamkeit. Wo kommen wir denn dahin? Wo kommen wir denn dahin? Das ist doch Werbung für diesen Sport, für den großartigen Sport. Ja, das ist eine Weltmeisterschaft. Und da sind die besten Spieler dieser Welt und du siehst einen Mike Trout mit den Mookie Betts wahrscheinlich nie in einer MLB-Franchise. So viele Stars auf einmal in der Zusammensetzung wirst du nicht mehr sehen. Wir haben jetzt zum ersten Mal überhaupt ein Duell Otani gegen Trout. Die zwei besten Spieler unserer Zeit haben gegeneinander gespielt. Und haben sich auch noch direkt gefaced. Ja, bei aller Liebe, was nehmt ihr Leute denn?
Was will man dass mehr ihr sehen?
Ja, also was werfen sich denn die Leute ein, um das zu kritisieren? Also entweder, ich kann das beim besten Willen nicht nachvollziehen. Also wenn da einer mir noch kommt mit Kommerz und sonst irgendwas, dann habt ihr aber hoffentlich auch nicht die WM in Katar geguckt. Weil der Fußball ist 3000 Mal mehr Kommerz wie der Baseball. Also wer sich ein Fußballspiel jemals angeguckt hat, der soll bitte nicht über den WBC lästern und dass da Verletzungen und sonst irgendwas, weil im Fußball, da verletzen sich die Leute wegen der Nationalmannschaft. Da verletzen sich die Leute, weil sie ständig zur Nationalmannschaft rennen, wegen irgendwelchen Drecksfreundschaftsspielen gegen sonst irgendwen. Und dann gibt es da nochmal ein Turnier und da gibt es nochmal ein Turnier und jetzt machen wir die Weltmeisterschaft alle 2 Jahre, weil es so super alles toll ist und auch Katar ist so toll und dies ist so toll und das ist so toll und bla 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 und tralala. Und wegen 2 Wochen World Baseball Classic, das alle 3 oder 4 Jahre stattfindet, flippen die jetzt da aus. Ja, geh mir weg, Junge, geh mir weg. Also ich als Fußballer, ich kann dir sagen, dass dir fast jeder Nationalspieler vorheult, wenn die Saison vorbei ist, nochmal 2 Wochen zur Nationalmannschaft müssen. Ja, natürlich ist es eine Ehre, aber die haben dann 2 Wochen Urlaub und dann heißt es wieder 320 Tage hintereinander, jeden Tag Fußball. Und im Baseball hast du wenigstens noch Pause, kannst dich super erholen, 2, 3, 4 Monate und nicht. Und dann nur so ein Turnier zu spielen, das dich absolut auf die Saison sogar noch geiler vorbereitet wie dieses uninteressante Spring Training. Ich würde mir 1000 Mal mehr in den Arsch beißen, wenn ich mich im Spring Training verletze, als in dem World Baseball Classic. Weil ich habe für mein Land gespielt unter Competition, ich wollte was reißen im Spring Training. Wenn ich mir jetzt so wie Gavin Lux das Kreuzband reiße, denke ich mir, meine Fresse, scheiß Spring Training, geh mir weg mit der Rotze, mache ich nie wieder, so ungefähr.
Ja.
Was ist denn das? Also, da könnt ihr mir alle aufhören und könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben, wenn ihr das nicht so seht, beantworte ich keine davon. Keine. Blockiere ich alle. Weil das ist einfach nur totaler Quatsch und es regt mich auch furchtbar auf, dass sich da irgendwer, sei es die Amis oder sei es sonst irgendwer, darüber aufregt, dieser World Baseball Classic, das ist ja voll der Scheiß und die Leute verletzen sich und hört auf damit. Totaler Schwachsinn. Weiß ich nicht, was ihr für Probleme habt, dass ihr euch über so ein Turnier aufregen könnt, dass die Leute einfach nur zusammenbringt, tolle Energie freisetzt bei so vielen Leuten, so viel. Ich habe gesehen, als Japan Mexiko rausgehauen hat, so, was war, da sieht man im Hintergrund einen japanischen Fan, der einen mexikanischen Fan tröstend in den Arm nimmt. Da habe ich mir nur gedacht, geil, sowas gibt es nur im Baseball. Fußball. Da hätten sich die Fans die Köpfe eingeschlagen, da wären die Mittelfinger geflogen und da hätte sie wieder 1000 Securities und Polizisten auf den Platz schicken müssen, weil es wieder irgendwelche Verrückten gegeben hätte, die Bengalos gezündet hätten und sonst irgendwas, sich die Köpfe eingeschlagen und Stadionverbot und hernach fliegt noch wieder auf irgendeinen armen Ordner ein Bengalo, der ins Krankenhaus muss. Nee, da wird sich umarmt, da ist es noch fairer Sport und nee, also Da musste ich jetzt loswerden, weil es hat mich seit 2 Wochen furchtbar aufgeregt. So ein tolles Turnier versuchen, so schlecht zu machen, ist für mich einfach nur ein absoluter Skandal. Und ja, das dazu.
Ich sag dazu zu deinen aufregenden Worten nur, ich finde auch, man sollte einfach dankbar sein, dass du die Möglichkeit hattest, als Zuschauer die Besten der Besten gegeneinander spielen zu sehen. Basta. Es ist so viel Politik im Sport, egal in welcher Sportart. Genieße es einfach, dass du die Möglichkeit hattest, Otani gegen Trout zu sehen und Schieß mich tot, Mookie Betts gegen Sandoval, was auch immer. Es ist einfach ein geiles Turnier gewesen und ich würde mich so freuen, als Baseballspieler, als Nationalspieler bei dem Turnier dabei zu sein. Und das ist so das Geilste überhaupt. Und ja, ich glaube, damit haben wir alles gesagt.
Ja, will ich auch sagen. Damit beschließen wir die Folge.
Ja.
Wir sind pro WBC und ich hoffe, definitiv, du bist beim nächsten dabei. Und ich hoffe, dass ich da dann live als Zuschauer dabei sein kann. Das wäre richtig geil.
Ja, und jetzt müssen wir uns aber ein Outro überlegen, weil wir nur zu zweit sind. Oder du machst ganz normal, ich mach ganz normal. Und wir schneiden einfach den Matze so da rein. Oder du tust einfach so, als wärst du Matze und sagst es für eine Matze in Matzes Stimme.
Genau, das wollte ich nämlich.
Du machst das? Okay.
So, das war's. Wir beschließen den World Baseball Classic. Und da ich jetzt ganz aufregende Worte hatte und ganz emotional war und es war auch nicht gespielt, mache ich das jetzt nochmal mit ganz ruhiger Stimme. Es war mir wie immer eine absolute Ehre.
Go Tigers.